Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes. Zugegeben, der Text, den wir gerade aus dem 2. Korintherbrief gehört haben, klingt ziemlich kompliziert. Aber eines sollten wir alle doch herausgehört haben, es geht um Trost. 10-mal kommt dieses Wort im Luthertext vor, deswegen hatte ich ihn auch gewählt. In dem anderen Text kommt er nur noch 3-mal vor. Worauf es mir heute ankommt, ist einfach, dass wir das verstehen, wie wichtig unserem Herrn das ist, dass er uns trösten möchte. Er möchte dir in deiner Krankheit und in deinem Leiden begegnen. Er will dich trösten, wie einen seine Mutter tröstet, sagt Jesaja einmal. Der katholische Psychiater Manfred Lütz widmet dieses Thema ein ganzes Kapitel in seinem lesenswerten Buch Lebenslust. Er überschreibt dieses Kapitel mit den Worten Krankheit als Glücksfall. Uns stockt vielleicht der Atem bei dieser Zusammenstellung, aber tatsächlich stoßen wir immer wieder auf Menschen, die Gott besonders in den Tiefen des Lebens kennenlernen und ihm begegnen. Zu Beginn des 13. Jahrhunderts lag ein leichtlebiger, verwöhnter Sohn aus betuchtem Haus in einem mittelalterlichen Krankenhaus. Er war von einer schweren Krankheit gezeichnet. Doch statt zu klagen, wurde er nachdenklich. Er begegnete Gott und änderte sein Leben. Er wurde ein Vorbild für unzählige Menschen weltweit. Weit über 50.000 Menschen zählen sich bis heute zu seinen Anhängern. Sie leben radikal arm, haben aber die gleiche Freude in ihrem Herzen wie ihr Vorbild. Sie nennen sich Franziskaner nach ihrem Vorbild Franz von Assisi. Ohne Krankheit gäbe es diesen Orden nicht, ebenso wenig wie den Orden der Jesuiten. Nun weiß ich nicht, ob du diese katholischen Orden als Glücksfall bezeichnen würdest, aber ich denke, sie zeigen auf jeden Fall, dass aus Leiden trotzdem etwas Gutes wachsen kann. Das passiert allerdings nicht automatisch. Viele Menschen verfluchen Gott lieber in ihrem Leid und wollen nichts mehr mit ihm zu tun haben. Aber es gibt eben nicht wenige, die finden gerade in diesen Krisen des Lebens zu Gott. Sie entdecken ihn als den Gott allen Trostes. Auch in unserer Gemeinde haben schon etliche durch eine Krankheit zurück zu Gott gefunden. Sie sagen von sich, wenn Gott mir diese Zeit im Krankenhaus nicht geschenkt hätte, dann hätte ich mich wahrscheinlich ihm nie zugewendet. Tatsächlich können wir also nicht sagen, dass das Leiden in dieser Welt nur schlecht oder nur gut wäre. Das Leiden führt uns zu Entscheidungen. Das Leiden bringt uns eine neue Leidenschaft. Das Leiden bringt uns zu Jesus. Paulus schreibt, denn wie die Leiden Christi reichlich über uns kommen, so werden wir auch reichlich getröstet durch Christus. Ja, es gibt viele Dinge im Leben, die uns ins Leiden stürzen. Und es gibt viele Situationen, wo wir den Trost bitter nötig haben, auch heute. Vielleicht hat sich schon vor langer Zeit ein Schleier über deine Seele gehängt. Eine tiefe Traurigkeit sitzt in deinem Herzen. Dann achte doch mal darauf, wie sich dir der Gott allen Trostes zuwendet und dich wieder aufrichtet. Vielleicht hast du in den vergangenen Monaten einen lieben Menschen verloren. Du schaffst es kaum, diesen Verlust zu bewältigen. Dann lass dich doch in die Arme dessen werfen, der immer bei dir ist. Es ist der Gott allen Trostes auch für dich. Vielleicht bist du aber auch in diesen Gottesdienst gekommen, weil du krank bist, hoffnungslos oder erschöpft. Dann bitte doch den Gott allen Trostes, dass er dich ermutigt. Er hört dein Gebet. Und er möchte dich gerne mit seinem Heil und seiner Kraft erfüllen. Er will dich reichlich durch deinen Sohn Jesus trösten und er tut das auf eine fünffache Weise. Aus der therapeutischen Seelsorge kennen wir 5 Phasen der Trauer. 5 Phasen, die Menschen in der Regel angesichts von unausweichlichem Leid durchmachen. Und wir schauen uns das einmal an. Die erste Phase, ich verdränge das Leid. Schlimme Nachrichten schockieren uns. Unser Innerstes will dieses Leid nicht wahrhaben. Wir wollen, dass der Unfall niemals geschehen ist und dass die Diagnose des Arztes falsch ist. Wir verdrängen es, uns mit dem Leid auseinanderzusetzen. Die zweite Phase, ich suche einen Schuldigen. Es kommen Fragen auf, warum werde eigentlich immer ich krank? Womit habe ich das verdient? Wieso konnte Gott nicht besser aufpassen? Er ist schuld an meinem Leid. Oder der Partner, der Chef oder die Kinder haben mir das angetan. Die dritte Phase, ich greife nach jedem Rettungsstrohhalm. Irgendwer muss mir doch helfen können. Da gibt es so eine Wunderpille aus Amerika und dieses Kraut hier, das hat schon Wunder getan. Ich kenne da einen Reiki-Meister und in Frankfurt wohnt ein Wunderheiler. Die vierte Phase, ich resigniere. Leider hat alles nicht geholfen. Denn Krankheit und Tod lassen sich nicht aus unserem Leben ausgrenzen. Auch wenn es manchmal Heilung gibt, ist unsere Lebenszeit hier auf der Erde begrenzt. Und wenn wir das nicht annehmen, bleibt uns nur die Resignation. Die fünfte Phase, ich arrangiere mich mit meinem Leiden. Wenn wir in unserem Dorf von Haus zu Haus gehen, dann werden wir merken, dass keine Familie vom Leid verschont bleibt. Überall werden Väter und Mütter gepflegt, selbst Kinder werden von Krankheit und Tod nicht verschont. Aber wir werden bei unseren Besuchen auch feststellen, dass sehr unterschiedlich mit diesem Leid umgegangen wird. Manche sind verbittert über all dem Schweren in ihrem Leben. Sie haben den Sinn im Leben verloren. Andere hingegen haben ihre Situation angenommen und verbreiten mitten im Leid eine große Freude am Leben. Wir können nur staunen, was sie aus ihrem Leben machen. Und nun kommen wir zu uns. Auch wir Christen erleben diese fünf Phasen. Der eine stärker, der andere etwas schwächer, aber sie sind da. Doch vor allem hoffe ich, dass wir sie mit Jesus Christus erleben. Und mit dem Tröster klingen sie etwas anders. Die erste Phase heißt, er hört dein Klagen. Wir müssen das Schlimme in unserem Leben nicht verdrängen. Mit den Klageliedern des Volkes Israel dürfen wir beten, das Wasser stieg mir bis an die Kehle. Ich dachte schon, es sei aus mit mir. Da rief ich zu dir, Herr, um Hilfe. Aus der Tiefe schrie ich zu dir. Verschließ dein Ohr nicht, Herr. Hör mein Flehen. Und du hast meinen Hilferuf gehört. Als ich zu dir schrie, bist du gekommen und hast zu mir gesagt, hab keine Angst. Ja, du darfst deine Not und dein Leiden deinem Gott klagen. Er versteht das. Er nimmt dir das nicht krumm. Er hat ja selbst am Kreuz furchtbare Schmerzen erleiden müssen. Jesus hat selbst geschrien, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und wenn du diesen Vers in der Bibel suchst, dann stößt du wahrscheinlich auch auf die Klagepsalmen. Da haben schon lange vor Jesus Menschen ihre Wut und ihren Schmerz zu Gott gebracht. Und es hat ihnen gut getan, sich Gott zuzuwenden. Der Schmerz war dadurch nicht einfach weg, aber sie fühlten sich plötzlich von Gott getröstet. Darum schließ dich bitte nicht in deinem Leid ein. Bring es im Gebet zu Jesus. Du musst dafür auch gar keine frommen Worte finden. Sag Jesus einfach, was du auf dem Herzen hast. Er wird dich verstehen und dich trösten. Leider leben wir in einer Gesellschaft, in der öffentlich kaum getrauert und geweint wird. In anderen Kulturen ist das ganz anders. Darum sollten wir gerade hier uns wenigstens bei unserem Gott nicht zusammenreißen müssen. Bei ihm darfst du wirklich so sein, wie du bist. Er hält das aus, wenn du mal schreist und wütend bist. Er kennt dich ja sowieso in- und auswendig, deswegen musst du dich nicht vor ihm verstecken. Und darum verdräng deine Not auch nicht länger. Bring sie zu Jesus. Und auch wenn du verzweifelt bist und keinen Ausweg mehr siehst, klag ihm deine Enttäuschung. Henry Nguyen schreibt in seinem Buch »Du schenkst mir Flügel« den bemerkenswerten Satz, Begriffe wie Verletzlichkeit, Loslassen, sich einlassen, weinen, klagen und Trauer kommen im Wörterbuch des Teufels nicht vor. Wenn wir uns eine Träne unter dem Mikroskop mal anschauen, machen wir dazu eine erstaunliche Entdeckung. Wir finden eine Tatsache, die dem Teufel gar nicht gefällt. Viele chemische Substanzen bilden, wenn sie aus Lösungen kristallisieren, Formen von mehr oder weniger kreuzartiger Struktur. Doch es ist nur eine Flüssigkeit bekannt, deren Erstarrungsweise besonders deutliche und besonders viele große und kleine Kreuze hinterlässt. Ihr ahnt es schon, es ist die Träne. Die Tränen weinen wir hin zum Gekreuzigten und darin finden wir Trost. Die zweite Phase, er nimmt alle Schuld auf sich. Du musst nicht ständig fragen, wer an deinem Leiden eigentlich schuld ist. Du darfst wissen, dass da einer ist, der die Schuld und das Leiden der ganzen Welt trägt. Jesaja sagt, in Wahrheit hat er die Krankheiten auf sich genommen, die für uns bestimmt waren, und die Schmerzen erlitten, die wir verdient hatten. Wir meinten, Gott habe ihn gestraft und geschlagen, doch wegen unserer Schuld wurde Jesus gequält und wegen unseres Ungehorsams geschlagen. Die Strafe für unsere Schuld traf ihn und wir sind gerettet. Jesaja wirft mit diesen Worten aus der Vergangenheit einen Blick auf die 6 wichtigsten Stunden der Menschheitsgeschichte. Diese Stunden ragen aus der großen Ebene der Geschichte heraus wie der Ayers Rock in der australischen Wüste. Man hat diese 6 Stunden, an denen Jesus am Kreuz hing, entziffert, zerlegt und diskutiert. Aber die entscheidende Frage wird immer bleiben, welche Bedeutung haben denn diese 6 Stunden für dich? Es wird behauptet, dass sie eine Tür in unserer Zeit sind. Durch diese Tür ist die Ewigkeit in die finstersten Ecken unserer dunklen Welt hineingekommen. Denn für Menschen, die in ihrem Leben versagt haben, bedeutet dieser Tag, an dem Jesus starb, Vergebung. Für Menschen, denen alles sinnlos vorkommt, bedeutet der Karfreitag, Sinn im Leben zu finden. Für Menschen, die von der Seite des Lebens aus in den dunklen Tunnel des Todes schauen, bedeutet dieser Freitag Befreiung. Und für Menschen, die Leiden und Schmerzen haben, bedeutet dieses Ereignis, dass es Erlösung gibt. 6 Stunden an einem Freitag, die die Welt verändert haben. Bist du bereit, dich auf dieses Abenteuer einzulassen? Dann sprich es aus. Jesus Christus ist für meine Schuld gestorben. Ich kann vergeben. So ist das wohl auch Dietrich Bonhoeffer ergangen. Von ihm wird berichtet, dass er kurz vor seiner Hinrichtung die Sätze sprach: Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Trotz all der Schikanen in der Haft kam kein böses Wort über Bonhoeffers Lippen. Er konnte seinen Schuldigern vergeben, weil er von Jesus getragen wurde. Der Erlöser war sein großer Trost. Ein Tag vor seiner Hinrichtung sagte Bonhoeffer einem englischsprachigen Mithäftling im KZ Flossenbürg: This is the end, but for me the beginning of life. Dies ist das Ende, aber für mich der Beginn des Lebens. Paulus sagt: Nichts kann uns von Gottes Liebe trennen. Das Leiden ist kein Zeichen dafür, dass du von Gott verlassen worden bist. Er ist dir im Leid besonders nah, weil du das Kreuz an deinem eigenen Körper trägst. Und du kannst sicher sein, dass jedes Leid, das dich trifft, erst an Jesus vorbei musste. Denn er nahm das Leid der ganzen Welt auf sich. Darum gib deinen Schmerz an Jesus ab. Und lad deine Schuldgefühle an seinem Kreuz ab. Die dritte Phase. Er erweist sich als Hilfe in der Not. Schon der Psalmist betete: Ich blicke hinauf zu den Bergen, woher kommt mir Hilfe? Es ist also völlig normal, dass wir uns Hilfe suchen, wenn wir leiden, krank sind und Schmerzen haben. Natürlich gehen wir zum Arzt, wenn wir krank sind. Wir können dankbar sein, dass es die Medizin gibt. Sie lindert unsere Schmerzen und führt nicht selten zur Genesung. Aber als Christen greifen wir nicht nach jedem Strohhalm, um geheilt zu werden. Wir wissen, dass Gesundheit nicht die Hauptsache im Leben ist. Paulus sagt: Haben wir aber Trübsal, so geschieht es euch zu Trost und Heil. Haben wir Trost, so geschieht es zu eurem Trost, der sich wirksam erweist, wenn ihr mit Geduld dieselben Leiden ertragt, die auch wir leiden. Ja, oft erfahren wir die Nähe Gottes mehr im Leid als an den Tagen, wo es uns gut geht. Wenn es durchs dunkle Tal geht, spüren wir, wie sein Stecken und Stab uns trösten. Darum gehen wir zuerst zu Jesus, wenn wir Hilfe und Trost nötig haben. Wir vertrauen darauf, dass er uns helfen und retten kann. Und wir beten mit dem Psalmisten: Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Oft kommt das Leiden wie eine große Schlammlawine in unser Leben und es gibt kaum ein Ausweichen. So erlebte das eine alte Frau auf den Philippinen. Sie verlor bei dem Sturm vor ein paar Jahren ihr Haus mit all ihrem Hab und Gut. Der Missionar, der sie in den Trümmern besuchte, sagte: Das ist ja wirklich unerträglich hier. Er wollte damit sein Mitgefühl zum Ausdruck bringen. Die alte Frau nickte und weinte, aber sie sagte: Ja, es ist wirklich schlimm. Aber wenn Jesus nicht hier wäre, dann könnten wir das gar nicht ertragen. Viele von uns haben schon Ähnliches erlebt. Wir sagen dann: Ich habe den Frieden Gottes in meinem Leid gespürt. Oder die Gebete der Gemeinde haben mich getragen. Es scheint jedenfalls so zu sein, als wenn wir immer dann, wenn wir Hilfe nötig haben, mit einem tiefen Trost gestärkt werden. Wir wissen, dass der Retter uns nah ist. Und er spricht uns zu: Du sollst wissen, der Herr lässt nicht zu, dass du zu Fall kommst. Er gibt immer auf dich Acht. Er, der Beschützer Israels, wird nicht müde und schläft nicht. Er sorgt auch für dich. Der Herr ist bei dir und hält seine Hände über dich. Psalm 121, Vers 3 bis 5. Wir kommen zur vierten Phase. Er zeigt mir seinen Weg. Gottes Hilfe entspricht sicher nicht immer dem, wie wir uns das vorstellen. Wir werden nicht von jeder Krankheit geheilt, wir müssen Verluste verkraften und trotzdem brauchen wir nicht zu resignieren. Wir dürfen glauben, dass der Vater im Himmel uns ans Ziel unseres Lebens bringen wird, trotz allem. Wir fallen nicht in ein Loch, wenn unsere Gebete nicht erfüllt werden. Wir lassen uns in Gottes Hände fallen, die uns trösten und tragen. Jesus hat versprochen, jeden zu retten, der mit seinen Sünden zu ihm kommt. Aber er hat uns nicht verheißen, jeden zu heilen, der mit seinem Leiden zu ihm kommt. Davon werden wir erst im Himmel erlöst sein. Hier auf Erden ist Jesus ohne weiteres bereit, unsere körperliche Gesundheit für unsere geistliche Gesundheit zu opfern. So sehr wir also auch unsere Krankheit verfluchen mögen, wir sollten auch mal anfangen, unsere Chancen dadurch zu zählen. Denn nur wenige Dinge schärfen unseren inneren Blick so sehr wie die Diagnose, dass wir ernsthaft erkrankt sind. Ich habe schon viele alte und kranke Leute besucht, aber nie hat auch nur einer gesagt: Weißt du, ich hätte mir doch mehr Zeit für meine Firma nehmen sollen. Stattdessen musste ich mir ganz oft anhören: Ach, hätte ich mir doch mehr Zeit für meine Familie und für meine Gemeinde genommen. Warum habe ich mein Leben so nutzlos vertan? Ja, oft erkennen wir erst angesichts einer Krankheit, was die Dinge wirklich wert sind und dass wir den Großteil unserer Kraft in Nebensächlichkeiten gesteckt haben. Wir verstehen das vielleicht nicht immer, wie aus Leiden und Bösen etwas Gutes wachsen kann, aber genau dieser Glaube wird von uns verlangt. Ein kranker Pastor berichtete mir mal, jemand sagte mir: Du hast nicht genug Glauben, um geheilt zu werden, deshalb passiert bei dir auch nichts. Aber das war gar nicht mein Problem. Mein Problem war, dass ich nicht genug Glauben hatte, um krank zu bleiben, wenn das denn Gottes Weg für mich sein sollte. So möchte ich dich ermutigen, auch im Leiden daran festzuhalten, dass Gott seinen Weg mit dir mitgeht und weitergeht. Er bringt dich ans Ziel. Und du kannst sicher sein, dass du nie tiefer fällst als in Gottes Hände. Und Paulus sagt, dass du durch dieses Leiden auch ein Trost sein wirst für andere Menschen, die auch ins Leiden fallen. Du darfst ein Segen sein, auch wenn du krank bist. So kommen wir zur letzten Phase. Er schenkt mir ewiges Leben. Ja, im Glauben geht es um weit mehr, als dass wir uns mit unserem Leiden arrangieren. Wir dürfen wissen, dass wir auch als kranke und gebrechliche Menschen bei Gott eine große Zukunft haben. Sein Trost zielt auf das ewige Leben, das jetzt und hier für dich beginnen kann. Richte einfach deinen Blick auf Jesus, den die Bibel den Anfänger und Vollender unseres Glaubens nennt. Er wird dir eine neue Lebensperspektive schenken. Ja, Jesus gibt dir im Leiden die Chance, dein bisheriges Leben und die Werte, die es beherrschten, kritisch zu überprüfen. Du kannst aus deinem alten Fahrwasser ausbrechen. Stell dir doch mal die Frage, ist das, wofür du bisher gelebt hast, etwas, für das es sich zu sterben lohnt? Oder solltest du vielleicht in deinem Leben etwas ändern? Selbst der Krebspatient, der nur noch wenige Monate zu leben hat, kann so mit Jesus noch einmal ein neues Leben beginnen. Paulus schreibt über sein Leiden im 2. Korintherbrief: All das Leiden geschah, damit ich nicht auf mich selbst vertraue, sondern mich allein auf Gott verlasse, der die Toten lebendig macht. Paulus war sehr klug, sehr begabt und stark. Es war einfach naheliegend, dass er sich auf seine eigenen Fähigkeiten verließ, statt auf Gott zu vertrauen. Und wenn schon der große Paulus manchmal Schwierigkeiten damit hatte, Gott zu vertrauen, wie viel mehr dann wir? Seien wir ruhig ehrlich, die meisten von uns vertrauen erst dann richtig auf Gott, wenn sie es müssen. Solange wir noch einen Euro auf dem Bankkonto, ein Lebenshilfebuch im Regal oder einen Trumpf in der Tasche haben, werden wir Gott nicht wirklich vertrauen. Aber Gott zu loben, wenn es einem gut geht, das kann so gut wie jeder. Die entscheidende Frage ist, was machst du im finsteren Tal? Vertraust du dann immer noch? Vielleicht ist das, was dir gerade Schweres begegnet, ja eine Gelegenheit, Gottes Kraft und Macht auch in deinem Leben neu zu entfalten, so wie Paulus das erlebt hat. Weißt du eigentlich, unter welchen Umständen Paul Gerhardt dieses Lied »Befiehl du deine Wege« komponiert hat? Es wird berichtet, dass seine Frau an ihn herantrat und sagte: »Paul, wir haben gar nichts mehr zu essen. Gib mir doch wenigstens einen Groschen, damit ich etwas Brot kaufen kann.« Aber Paul Gerhardt sagte: »Ich habe gar nichts, nicht mal einen einzigen Kreuzer.« Unter Tränen zog er sich in das kleine Gartenhäuschen zurück und sagte seiner Frau: »Ich will dir eine Speise besorgen, die nicht vergeht.« Und dann setzte er sich hin und schrieb dieses Lied: »Befiehl du deine Wege und was dein Herze kränkt, der allertreuesten Pflege des, der den Himmel lenkt, der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn, der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann.« Ein altes Gemeindeglied sagte mir mal: »Ich weiß gar nicht, was schöner und erstrebenswerter ist, der Sieg auf den Höhen des Lebens oder der Trost in den Tiefen des Lebens.« Die Passionszeit lädt uns dazu ein, genau darüber nachzudenken. Und wenn du dich jetzt nach dem Trost Gottes in deinem Leben sehnst, dann greif zu, indem du dich dem Gekreuzigten zuwendest. Er ist der Gott allen Trostes. Wie weit er dabei geht, hat Matthias Grunwald im Isenheimer Altar abgebildet. Er malte dort einen völlig entstellten Christus voller Geschwüre im Antoniusfeuer. Die Mönche in Isenheim hatten sich dieser schlimmen Pilzerkrankung angenommen. Die Haut brannte bei den Erkrankten so schlimm, dass sie das Gefühl hatten, bei lebendigem Leib zu verbrennen. Bevor die Patienten ins Hospital aufgenommen wurden, wurde für sie in der Kapelle gebetet. Und genau dort begegneten sie diesem Jesus, der ihre brennenden Wunden an seinem eigenen Körper trägt. Unzählige Kranke haben hier den Trost gefunden, den sie nirgendwo sonst fanden. Denn nur Gott tröstet uns, wie einen seine Mutter tröstet. Er teilt unseren Schmerz. Und sein Liebesstrom wäscht unsere Herzen rein.